meine Damen und Herren und herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie können mich alle gut hören, auch in den hinteren Reihen. Zunächst einen ganz herzlichen Dank an Frau Bussmann, die wieder unsere Gastgeberin ist und die bewährte Zusammenarbeit von IZKT und Stadtbücherei setzt sich damit fort mit dieser letzten Veranstaltung in der Reihe Fortschritt, Gespräche über die künftige Welt. Nicht über eine künftige Welt, sondern über die künftige Welt. Heute wird es eher über eine gehen. Wie viel Technisierung verträgt der Homo sapiens, ist unser Thema. Die Geschichte technischer Innovationen lehrt uns, dass diese eigentlich immer schon als zum Teil unmenschlich kritisiert worden ist. Platon zum Beispiel kritisiert die Verbreitung der Schrift, weil Texte nicht Rede und Antwort stehen können. Und der Rückgriff auf bereits Geschriebenes, das Gedächtnis und damit die geistige Disziplin verlottern lasse. Ich glaube, das können wir heute vielleicht sogar aufs Internet bezogen noch unterstreichen. Weiß ich nicht, werden wir sehen. Darüber werden wir jedenfalls heute sprechen. Später im Zeitalter der Eisenbahn befürchtete man, 19. Jahrhundert, der menschliche Körper werde Geschwindigkeiten über 30 km/h nicht überleben. Der Blick aus dem rollenden Zug könne womöglich das Gehirn schädigen. Heute stellen wir uns andere Fragen. Zum Beispiel, wie zuträglich die Bilderfluten, Informationsfluten in unserer Mediengesellschaft sind für den Menschen. Es ist vielleicht interessant, dass zu den ersten Maßnahmen beim Burnout-Syndrom gehört eine vollständige Internet- und Computerabstinenz. Also ja auch Overload, nervliche Überlastung als Fragen. Könnte es sein, dass die Daueraufgeregtheit, die durch Informationsüberfluss, totale Mobilmachung und technisch induzierte Beschleunigung entsteht, unsere Physiologie schlicht überfordert? Das ist eine der Fragen, die vielleicht heute im Zentrum steht. Könnte es sein, dass die Technisierung der Dinge so komplex werden lässt, dass sie sich irgendwann der Steuerung entziehen? Wir sehen das an modernen Autos. Früher konnte man die selbst reparieren. Heute muss man Mechatroniker sein, um einen Xenonstrahler zum Beispiel auszutauschen. Sie sehen, die Fragen sind sehr vielfältig im Bereich Mensch und Technik. Wie viel Technisierung verträgt der Homo sapiens? Sie umfassen unter anderem Fragen der Atomkraft, der Medizintechnik, des Internetzeitalters, der Roboter in unserer Zeit oder die noch kommen werden, der Verkehrstechnik, der Militärtechnik. Diese Fragen werden wir heute nicht erörtern können, sondern nur einige wenige Bereiche daraus. Auch Technik und Ökologie wäre so ein Bereich, den man ansprechen könnte. Wie aktuell diese Themen sind, sehen Sie zum Beispiel daran, dass der Spiegel vorletzte Woche über gefährdete Gesundheit titelte, Schund und Siegel über gerissene Brustimplantate, gebrochene Hüften. Sie haben davon gehört und gelesen, im Fernsehen auch. Oder dass die Zeit gerade einen großen Beilage hatte, die von der letzten Woche über Roboter, die kommen und eigentlich doch sehr positiv unser Leben verändern können. Und Sie sehen natürlich täglich im Fernsehen das havarierte Schiff vor der italienischen Küste, das über unsere technische Hybris auch sehr viel aussagt. Ja, ich denke, wir werden nur wenige dieser vielen Themen ansprechen können und möchte Sie auch bei den Fragen, die Sie später stellen, bitten, sich vor allen Dingen auf die angesprochenen Themen zu konzentrieren, denn wir sind keine Militärexperten hier und wir sind auch keine Medizintechniker. Das nur vorweg. Ja, ich darf jetzt die beiden Referenten hier, die beiden Disputanten vielleicht auch, vorstellen. Zum einen Professor Dr. Barbara Winken. Sie lehrt allgemeine vergleichende Literaturwissenschaft und romanische Philologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und leitet das Flaubert-Zentrum dort. Forschungsschwerpunkte in der italienisch-französischen Renaissance, Publikationen. Ich habe mir drei notiert und das eine große Werk zu Flaubert, die durchkreuzte Moderne über Flauberts besonderes Verhältnis zur Moderne, unter dem Begriff der Selbstentäußerung zum Beispiel, wird das gefasst in diesem sehr erfolgreichen Band. Dann ein Werk über die deutsche Mutter, der lange Schatten eines Mythos, das gerade in der zweiten Auflage erschienen ist, 2011, und in dem die Situation der deutschen Frau mit dem vor allem der französischen, der dänischen Frau verglichen wird, zu Nachteil der deutschen Frau, die sehr leicht, wenn sie berufstätig wird, als Rabenmutter abgestempelt wird. Also Fragen der Emanzipation sind hier zentral angesprochen. Vielleicht können wir da auch anschließen heute. Und dann sah ich gerade heute im Internet so einen faszinierenden Titel, Liebe, Lust und Leidenschaft aus diesem Jahr, glaube ich. Und der Text war noch interessanter als der Titel, da werde ich vielleicht nachher noch zwei Sätze von verlesen, von der Ankündigung, die da bei Amazon zu diesem Buch zu finden war. Dann Dr. Stefan Münker ist Privatdozent am Institut für Musik- und Medienwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin sowie in der Zentralredaktion Kultur und Wissenschaft des ZDF tätig. Schwerpunkte im Bereich Medienphilosophie, Theorie und Geschichte digitaler Medien sowie Philosophie des Fernsehens. Ich glaube, Mythos Internet heißt eins der herausgegebenen Bücher und ein anderes über die Entstehung digitaler Gemeinschaften. Sagen Sie den Titel kurz?
Das hat den furchtbaren Titel Emergenz digitaler Öffentlichkeiten, die sozialen Medien des Web 2.0.
Dankeschön. Das Monster von Loch Ness, das aus dem See hochkommt. Ja.
Und da werden wir uns, glaube ich, heute auch mit befassen, mit der Emergenz digitaler Öffentlichkeiten. Ich darf vielleicht dann Frau Finken mit einer Frage beginnen, gerade weil ich das Werk Die deutsche Mutter mir gerade angesehen habe, das so viel mit Emanzipation zu tun hat. Kann man sagen, dass technische Voraussetzungen für die Emanzipation der Frau von einer gewissen Bedeutung waren? Ich denke an Technisierung der Arbeitswelt, Geburtenkontrolle, Haushaltshilfen und Ähnliches. Eine etwas konservative Frage vielleicht.
Also ich habe vor kurzem in irgendeiner Talkshow mit dem Erfinder der Babypille gesessen. Jedenfalls der Mann, der behauptet, er sei das. Leider habe ich dessen Namen vergessen. Ein sehr charmanter Wiener, der jetzt natürlich irgendwo in den USA war. Und also ich würde sagen, es ist total klar, dass der medizinische Fortschritt zum ersten Mal diese Freiheit, ob man Kinder haben will oder nicht, natürlich ohne jede Frage befördert hat. Das ist, glaube ich, allen Leuten total klar. Das Interessante ist, finde ich immer an dieser Sache, dass sie jetzt kaum mehr was lesen über, dass man keine Kinder will oder über Abtreibung. Das ist eigentlich als Problem völlig verschwunden. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass man Kinder will und wie man die Kinder kriegt. Ja, Gott sei Dank haben wir da auch schon wieder eine medizinische Lösung gefunden, nämlich durch also der Natur wird da ja auch jetzt sehr erfolgreich nachgeholfen. Aber ich finde das immer so interessant, dass es diese extremen Pendelbewegungen gibt. Ja, also von der Befreiung tatsächlich, nicht schwanger zu werden, also Liebe und also Sex und Schwangerschaft zu entkoppeln, was natürlich eine unglaubliche Befreiung war. Und jetzt aber gleichzeitig denn dieses Kinderbegehren erstmal artikulieren zu müssen, weil die Kinder kommen nicht mehr, wie Adenauer so schön sagt, die Kinder kommen nicht mehr. Also das heißt, einer muss es artikulieren. Und denn gleichzeitig, dass dieses Begehren danach, wenn es denn nicht erfüllt werden kann, ja, dass das denn wiederum zu einer sehr großen technischen Revolution oder zu einer sehr starken technischen Anstrengung führt. Das finde ich ganz interessant, wenn man sich den Diskurs anguckt. Zu dem anderen mit den Haushaltshilfen, auch da würde ich sagen, also wenn man sich diese Untersuchungen, diese Umfragen anguckt, wir sind jetzt alle zu diesen Persil-Supermamas geworden mit irren vielen, 7-mal am Tag Spülmaschine und 8-mal am Tag Waschmaschine und alles wird sofort ganz viel und so gewaschen. Es gibt keine Hausmädchen mehr, es gibt wesentlich weniger Hausmädchen, weil früher waren das natürlich größere Haushalte mit Haushaltshilfen. Und dadurch, dass das Ganze denn auf diese Kleinfamilie geschrumpft ist, ist es, glaube ich, so, dass man de facto durch den höheren Anspruch, alles muss weiß Persil sein, ja, und dauernd weiß Persil, und zum anderen durch die kleinere Organisationseinheit, glaube ich, relativ stark wieder da eingespannt ist. Also ich würde sagen, im Ganzen hat das etwas, also ich will mich da jetzt noch auf keine klare Meinung festlegen, hat etwas so up and downs. Ja, es hat positive Seiten, es hat negative Seiten. So würde ich das vielleicht sagen.
Ja, das klingt so ein bisschen nach einem Mythos des Weißen, weißer als weiß. Mythos ist ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigt haben, Herr Münker. Eine Ihrer Publikationen ist Mythos Internet. Was verstehen wir darunter? Warum wird es mythisiert, dieses Internet, und wie wird es mythisiert?
Das Erste, was ich dazu sagen muss, ist, das Buch, um das es geht, haben wir Mitte der 90er Jahre gemacht. Und das Phänomen, was wir mit dem Titel versucht haben einzufangen, ist dasjenige gewesen, dass das Netz, kurz nachdem es über die Technik des World Wide Web zu einem Massenphänomen anfing erst zu werden, im gleichen Moment, aber noch nicht war. Also es waren noch nicht so viele Leute unterwegs, es war nur absehbar, dass das möglicherweise so wird. Und in dem Moment sind zwei Gruppen auf den Plan gesprungen, nämlich total euphorische Befürworter und radikal skeptische Apokalyptiker, und haben das, was es erst im Stadium des Werdens gab, als etwas schon Fertiges beschrieben. Und das ist ein ganz klassischer Bestandteil von mythischen Beschreibungen, dass man das so macht. Und dabei verklärt. Und gegen diese Verklärung haben wir damals versucht anzuschreiben und zu sagen, okay, also im Grunde das Buch zu machen, was es denjenigen, die damals dann anfingen, im Netz unterwegs zu sein, erlaubten, ein bisschen pragmatischeren Blick hinter die Hypes und Verklärung dieser Technik zu werfen.
Also die quasi eine neue Welt schafft, eine Cyberwelt, sowas. Ist das der mythische Moment?
Ja, es gab irgendwie zwei Publikationen im Jahr 94, 95, die ziemlich für Furore gesorgt haben. Das eine war eine Declaration of Independence of Cyberspace, die John Perry Barlow, der Begründer einer Bürgerrechtsorganisation im Internet, der Electric Frontier Foundation, die gibt es auch immer noch, die ist sehr aktiv. Der war aber davor mal Texter von den Grateful Dead, und der hat in Davos auf dem Wirtschaftsforum einen Text verlesen, in dem es sinngemäß darum geht, dass er die Regierungen der industriellen Welt auffordert, uns Internetwesen in Ruhe zu lassen, weil es in der immateriellen Welt des Netzes andere Gesetze gäbe als in der materiellen. Also da war so eine Dichotomisierung der Welt, der neuen Cyberwelt auf der einen Seite, die es halt, wie gesagt, ja noch gar nicht gab, und so, wie die da beschrieben wurde, auch nie geben könnte, und der tatsächlichen Welt, in der wir uns alle bewegen, die völlig unhaltbar war eigentlich, aber für enorm viel Furore gesorgt hat und das immer noch tut. Der Text kursiert immer noch und wird viel zitiert.
Mythisierung, Idealisierung des Internets, zugleich eine Dämonisierung, Sie sprechen von der Spaltung.
Ja, aber das Phänomen kennen wir ja aus ganz vielen, also ganz viele Techniken haben in ihren Frühstadien, als sie noch Kinder waren, man überhaupt nicht wusste, was das eigentlich genau wird, zumindest die Reaktion der Abwehr hervorgerufen. Das kennen wir immer, das haben Sie ja schon zitiert. Und viele aber dann auch so prophetische Beschwörungen über das, was sich dadurch alles jetzt ändern wird, wie toll das werden wird.
Ja, das heißt in der Einleitung, das Mythos, das Unerklärliche begreifbar macht. Insofern ist diese Dämonisierung und Idealisierung bezieht sich nicht nur auf Technik. Ich glaube, das ist ein genereller Mechanismus. Das ist genauso passiert mit der Mythisierung der Frau als Engel und als Hure zugleich im 19. Jahrhundert zum Beispiel. Das sind so generelle Tendenzen, Versuche, das Unverstandene, das Unheimliche, aber Faszinierende zu bewältigen, denke ich. Ne? Ist eigentlich die Mythisierung und Idealisierung der Technik, ist das eigentlich eine männliche Provenienz, würden Sie sagen?
Es gibt diese interessanten Figuren von F. Futur oder sowas. Ja? Also es gibt ja diese interessanten Vorstellungen, die es heute auch noch ganz stark in der Mode gibt. Die kommen aus einer ganz alten Quelle, nämlich wahrscheinlich aus Ovids Metamorphosen, wo das noch beide Geschlechter ereilte. Ja, also dass sie zum Tier oder zum Stein oder zum Baum oder also diese Möglichkeit der Veränderung der Leiber. Ja, das ist ja eine ganz alte abendländische Vorstellung eigentlich. Und Es gab denn schon im 1920 diesen Kurzschluss, das würde ich schon sagen, dieser Vorstellung einer der Puppe, also das heißt der Verführerin, die mechanisch ist, est future, ja, die besser ist als alle anderen Frauen, ist übrigens auch ein Pygmalion-Mythos natürlich. Also Pygmalion, Sie erinnern sich an die Geschichte, macht sich dieses Marmormädchen, die ist so wunderschön und er findet die ganzen anderen Frauen so unerträglich und kommt mit denen gar nicht aus, macht sich dieses wunderschöne Marmormädchen und betet zu Venus und zieht sie ganz schön an und Venus belebt sie, das Blut pulst in ihre Adern und sie wurde eine wirkliche Frau in Pygmalion. Mit den Kindern, das wird dann natürlich alles ganz schrecklich und so gut, aber in any event, also für diesen kurzen Moment haben wir diese Vorstellung, dass durch die Technik, also bei der Pygmalion als der vollkommene Bildhauer, also der diese vollkommene Statue schaffen kann, dass durch die Technik das Know-how des Erschaffens, ja, dass es dadurch zu so einer, dass das praktisch eine Widerspiegelung männlicher Schaffenskraft, also männlicher Potenz in gewisser Weise ist. Das ist ja in der Moderne dann relativ prominent geworden. Wenn Sie denken an Metropolis, diese große Verführerin ist eine Puppe. Wenn Sie an den Sandmann denken, das ist auch man weiß nicht, ob das eine Frau oder eine Puppe ist, aber dieses Hin- und Herschwanken zwischen Mechanik und Körper und natürlich am prominentesten in El Futur, wo wirklich dieser Pygmalion-Mythos nochmal diese roboterartige, vollkommene Frau erschafft, die dann die Schönste, die Beste und so was ist. Es ist auch ganz interessant, finde ich, dass diese Art von Hybris schon bei Ovid und auch immer weiter bestraft wird. Also selbst in El Futur, im Sandmann, es gibt am Ende immer die absolute Katastrophe, sodass das eigentlich noch eine ganz klassische Geschichte ist, wenn Sie so wollen, die man aber auch in allen oder in ganz vielen also Technikmythen wiederfindet, der Anmaßung der Beherrschung und der Anmaßung, einer göttlichen Anmaßung eigentlich, also ein Wesen zu erschaffen, wie eigentlich nur Gott das kann, zu kontrollieren, was eigentlich andere Kräfte kontrollieren können sollen und dann die Bestrafung dadurch. Und dieses Szenario ist, wie Sie sagen, in der Tat also männlich-weiblich besetzt. Der Mann ist der Schöpfer und die Frau ist das Geschöpfte. Also das ist halt so eine, meistens jedenfalls, ja. Also ich kenne keinen anderen Mythos eigentlich.
Das ist Kunst.
Golem, ja, das stimmt. Golem ist vielleicht was anderes. Aber es ist ganz, ich finde das, also ich denke auch immer, es ist ganz interessant, diese ganzen Technik-Beherrschungseuphorien, wenn man die, dass die selten dieses Szenario der Hybris verlassen. Also und zwar in beide Richtungen, ja, in die Richtung der Übersteigerung, also alles kann anders werden, alles kann gemacht werden und gleichzeitig in diese Richtung der Bestrafung oder also das ist eigentlich das klassische Szenario seit spätestens der Renaissance, ja, also der Hoffnung, die Welt schöpfen zu können oder des Anspruches, das alles neu machen zu können und dann gleichzeitig die Angst dafür.
Das ist auch schon der Turmbau zu Babel.
Das ist schon der Turmbau zu Babel, eine der ältesten. Aber ist eigentlich lustig, dass die so bleibt, oder? Dass die so, also dass die so eine Pertinenz hat.
Frankenstein-Mythos.
Frankenstein-Mythos
passt da auch sehr gut zu.
Und jetzt neuerdings.
Faustische sich übersteigern.
Ja, und wenn man das jetzt mal jetzt guckt, also die Mode von McQueen, ich weiß nicht, ob Sie die Kollektionen verfolgt haben, das waren aber eigentlich auch alles Kollektionen, die Frau in das, in ein etwas Tierisches, etwas Pflanzliches, also die, wo die, wissen Sie, diese Füße, die alle anhatten, wo die so wie Boxfüße aussahen oder so, also wo diese Metamorphose, die Bildbarkeit der Körper in eine andere Bildbarkeit, wo die nochmal auch jetzt in der Mode wirklich ganz zentral war. Also da war die Frau sozusagen das Emblem der Vanitas, also die kann zu Stein werden, die wird durch diese Muster zu Holz, zu den verschiedenen Stufen des Todes eigentlich, also wirklich dieses Bild der Vanitas. Also das ist auch wieder das Gegenteil dieser euphorischen Erschaffbarkeit oder Manipulierbarkeit.
Ne? Ja, Frankenstein wird ja auch bestraft für seine Hybris, dass er gottgleich als alter Deus quasi die Schöpferfunktion übernehmen will. Das ist wahrscheinlich auch in mehr technischen Bereichen ähnlich, dass der Mensch als Ingenieur und Techniker auch das Vollendete schaffen will. Aber es ist merkwürdig, dass gegenüber den Bereichen Internet, die Sie hauptsächlich interessieren, Herr Münker, dass da diese Ambivalenz, von der Sie sprachen, immer vorherrscht. Einerseits die Idealisierung, man will, dass eine neue Gesellschaft geradezu schaffen durch das Internet, neue Form der Demokratisierung. Da ist immer wieder von der Agora die Rede. Das heißt, die ganzen Kommunikationsformen sollen revolutioniert werden. Auf der anderen Seite ist dieses Internet kommerzialisiert. Das ist ein Teil der Globalisierung und Kommerzialisierung. Wie bringt man das ins Verhältnis?
Also das,
Dialektik.
Das widerspricht sich ja nicht unbedingt. Kommerzialisierung ist ja per se kein undemokratisches Gebären. Also das Netz war spätestens seit Anfang der 90er, oder nein, seit Anfang der 90er ist das Netz dort, wo es www heißt, das ist ja nur ein Teil des Netzes, ein kommerzieller Raum, in dem eine ganze Menge Unternehmen sehr viel Geld verdienen und in dem gleichzeitig völlig neue Formen von Kommunikation und Vergesellschaftung, Wahrnehmung, Erfahrung ja bereits entstanden sind. Die sollen nicht entstehen, die sind da.
Und wenn man spricht von der elektronischen Agora, da sind ja Demokratisierungsideale mit verbunden. Was wäre da impliziert?
Naja, also auch da gab es natürlich übersteigerte Erwartungen mit der Geburt dieser neuen Kommunikationstechnik. Wir haben nicht plötzlich eine direkte Demokratie, nur weil wir alle direkter miteinander kommunizieren können. Das ist Unsinn. Es gibt aber einige Beispiele dafür, wie auch im tatsächlichen parlamentarisch-praktischen politischen Leben Netzkommunikationsfunktionen Eingang gefunden haben und damit andere Partizipationsmöglichkeiten eröffnet haben. Und Demokratie hat was mit Partizipation zu tun. Und da, wo die Partizipationsmöglichkeiten steigen, wird eine Demokratie demokratischer. Ein Phänomen, nehmen Sie den Fall Gutenberg im letzten Jahr, wo das Netz einen Politiker einer Unrechttat überführt, das hätte es so ohne das Internet überhaupt nicht geben können. Zumindest nicht in dieser Geschwindigkeit und wahrscheinlich überhaupt nicht. Weil diese kollektive Sammelarbeit, die da vollzogen wurde, gar nicht anders möglich ist. Die hätten sich ja nicht alle treffen können. So, also schon den Anfangsverdacht überhaupt zu haben, das ging nur mit digitaler Technik. Also das sind Phänomene, die man so einfach gar nicht. Das heißt aber eben nicht, und das ist die Idealisierung dahin, das heißt jetzt nicht, dass wir deswegen automatisch auf eine per se insgesamt demokratischere Welt zu steuern. Wir haben nur andere Partizipationsmöglichkeiten, aber wir haben natürlich auch andere Manipulationsmöglichkeiten.
Ja, aber diese Annäherung von Internet und Demokratisierung ist ja das Problem, dass keine Selektion und keine Wahlmechanismen eingreifen. Das heißt, es konstituieren sich ja beliebig viele kleine Gruppen mit unterschiedlichsten Interessen und die können ja auch antidemokratische Ziele verfolgen. Also kann man generell von Demokratisierung sprechen, wenn innerhalb des Internets ja eigentlich alle Meinungen zu Gruppenbildung führen können und diese keinesfalls demokratische Intentionen unterstreichen müssen oder überhaupt in diese Richtung sich bewegen.
Naja, da muss man jetzt erstmal einen Schritt zurücktreten und sagen, das Internet per se ist eine digitale Netzwerktechnologie, die unglaublich viele unterschiedliche Nutzungsweisen, selbst das World Wide Web und auch die Umgebung des Web 2.0 bilden ganz viele sehr unterschiedliche mediale Plattformen aus. Einige davon haben möglicherweise Effekte auf demokratische Gesellschaften. Ganz viele wollen das ja gar nicht. Da geht's ja, also ich meine, wenn ich bei YouTube unterwegs bin und mir Filme angucke oder hochlade, will ich ja damit nicht unbedingt Politik machen. Es sei denn, ich mache dann politischen Film hoch. Die Frage, mit der Sie begonnen haben, nämlich ob die fehlenden Selektionskriterien ein Problem für Demokratien sind, stellt sich ja überhaupt nicht, weil das Netz ja nicht plötzlich Politik macht.
Wissen Sie, was ich sagen würde? Ich würde sagen, nee, das stimmt, das würde ich genauso sehen. Aber was ich schon interessant finde, das würde ich mal vielleicht an einem Beispiel erläutern. Das Netz hat was in gewisser Weise zutiefst Demokratisches, also nur insofern es zu einer Art von Anti-Elite geführt hat, also zu einer Entelitisierung. Die Arkana des Wissens sind demokratisch geworden. Das beste Beispiel, was ich dafür kenne, Sie kennen wahrscheinlich Wikipedia, viel bessere, ist nicht Wikipedia, sind natürlich die Modenshows. Ja, die Modenshows waren absolutely closed shop. Du musst, es war total geregelt, wer wo saß, wer was wissen durfte, wann das Wissen weitergegeben werden durfte, uns etc. Heute können Sie die Modenshows sozusagen live, zeitgleich, die ganze Welt im Internet verfolgen. Ja, das heißt, die ganze Elite, das war ein extrem elitistisches System und auch ein System, in dem das Wissen wirklich arkan war. Das
ja, und ganz wichtig dabei ist ja, dass da Blogger, nämlich nicht professionell,
genau,
nicht bezahlte, genau, Kommentatoren, eine richtig, ganz neue Macht bekommen haben.
Ja, und das, genau, da sind ganz super interessante Sachen passiert. Das ist wirklich ein interessanter Bereich. Also erstmal ist das Wissen, gleichzeitig ist es aber das absolute Event geworden, nämlich so wie früher die Leute Divas anguckten, gucken die jetzt alle im Livestream Chanel an. Ja, das heißt, es haben sich wirklich Communities gebildet, die nicht elitär ausgesucht sind, aber die ein absolutes Wissen darüber, wie ein absoluter Fanclub. Ne? Und wie Sie auch sagen, es haben sich auch Showstars herausgebildet, die zum Teil noch von Vogue oder so kommen, aber die zum Teil auch irgendwelche 14-jährigen Teenager in Neuerland, dieses Comme des Garçons Girl, die plötzlich weltweit Showstars geworden sind. Und das, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich das eine Demokratisierung nennen will. Das ist eine Entinstitutionalisierung und es hat jedenfalls diese Aspekte. Und es hat den Aspekt eines elitären und die Arkana des Wissens angreifende Moment ist. Also wenn Sie nochmal denken, a room of one's own, Virginia Woolf, right? I mean, a girl couldn't go to the library because she had to have a patron and so on and so forth. Also das eingeführt werden in diese Welt des Geistes, die Tore, die es davor gibt, die Schranken, die man überwinden muss, ja?
Ja, der Mechanismus, gone, yeah? Der dahinter, yeah, steckt, den finden wir im Netz im Moment an ganz vielen Stellen. Das ist einer der Sphären, die in der Moderne ganz klassisch getrennt waren.
Genau.
Institutionalisiert, getrennt waren, plötzlich füreinander durchlässig werden. Und da fallen einige dann auch möglicherweise rüber.
Ja, das Deutsche Modeinstitut.
So, bestimmte.
Ja, ja, klar. Ja. Das ist ja klar. Ja, also so. Die Institution und wir, die Uni weiß man nicht genau. Ja, also da gibt es eine ganze Menge Bereiche, die sich da jedenfalls anders entwickeln werden.
Es gibt da Hürden, nicht Zitierhürden. Darf man Wikipedia zitieren? Diese ganzen Dinge. Das bewegt sich aber auch und demokratisiert sich, wenn Sie so den Begriff dafür anwenden wollen. Ja, vielleicht sollten wir versuchen, uns noch ein bisschen in dem Thema zuzuwenden, das näher bei, wie viel Technik erträgt der Homo sapiens, also wie sich das Bild des Menschen durch diese ganze Internetwelt verändert hat. Ob da neue Formen von Individualität entstehen oder ob es da Nachteile gibt durch diese ganze World Wide Web-Gesellschaft, also dadurch, dass man nur noch mit Bildschirmen durch die Gegend läuft und so weiter.
Wollen Sie da einsteigen? Also da haben wir vorhin schon ein bisschen drüber geredet, drüber überlegt, dass, also ich werde jetzt mal hier die Konservative nehmen, nämlich dass durch diese Technik natürlich der öffentliche Raum in gewisser Weise zerstört wird. Sie haben alle diese Erfahrung, wenn Sie heute in der Bibliothek oder wenn Sie heute im Zug sitzen oder selbst wenn Sie in der Stadt rumlaufen, dann konnten damals die Leute ja nicht gleichzeitig mit allen anderen auch kommunizieren. Man konnte einen Roman lesen, klar, aber man konnte nicht mit anderen Leuten gleichzeitig reden oder mit denen gleichzeitig Karten spielen, die aber nicht in diesem Raum waren. Ja, das heißt, was heute passiert ist eigentlich, dass der Nächste, oder wenn Sie auf dem Handy reden, Sie reden laut über irgendwelche intimen Geschichten, dass der Nächste darin eigentlich verleugnet wird. Der Nächste ist eigentlich gar nicht da. Den Raum, in dem Sie real sind, diesen Raum gibt es eigentlich gar nicht. Der Raum ist nur noch ein Hindernis eigentlich für die Leute, mit denen Sie in Wirklichkeit oder für die Sachen, die Sie in Wirklichkeit tun. Und das, denke ich, ist schon noch eine andere Form als, sagen wir mal, das Versenken in die Romane, was die Leute ja auch immer gesagt haben. Die Leute sind in die Romane versenkt, deswegen sind die auch nicht präsent und sowas, ja. Sondern das hat auch schon zu einer Art von dazu geführt, und auch das extreme Self-Fashioning, also das ganze Flirten über das Internet, das ist ja nicht nur eine Erweiterung des Marktes, das ist ja auch eine Art von phantasmatischer Selbstkonstruktion, die durch das Endliche, durch die Körper, durch deren Spezifitäten eigentlich nicht mehr gecheckt wird. Ja, das heißt, man könnte sich schon zwei Sachen vorstellen, also ein Verfall der öffentlichen Sphäre, also in dem Sinne, dass der andere, der jetzt aus Zufall, aber eigentlich blödsinnig da ist, negiert wird. Und zum anderen sowas wie eine phantasmatische Selbstermächtigung, die durch dieses Self-Fashioning, was das Netz ja auch dauernd erlaubt, ich kann mich ja immer neu erfinden und das kann ja auch nicht kontrolliert werden. Das heißt, es ist ein Medium, in dem es dieses direkte Gegenüber eigentlich nicht gibt. Das heißt, man kann sich wunderbar in dieser Rhetorik des, des Flirtes oder des Self-Aggrandization, in diese Rhetorik kann man sich eigentlich wunderbar ja, also diese wirklich virtuellen Welten erfinden, die nicht mehr, wo der andere praktisch als Körper keine Kontrolle mehr gibt.
Jetzt haben wir zum Glück einen Gegensatz, Verfall der Öffentlichkeit, Konstitution der Öffentlichkeit, ist aber vielleicht gar kein Widerspruch. Also die reale Öffentlichkeit, die einen umgibt, verfällt. Es gibt so eine Vereinzelung, so eine Abwesenheit der Person, die...
Na, auch was Nabelschnurartiges. Sie reden immer mit ihren Kindern, immer mit ihrer Frau, immer mit ihrer Geliebten, immer mit ihren Freunden. Der Kokon ist viel dicker geworden. Sie sind ja nie mehr alleine. Sie sind ja immer an der Nabelschnur. You can always call. Das heißt, sie sind überall und immer erreichbar, aber sie sind auch nirgendwo mehr alleine. Also das heißt, das Einsame ist weg, ja, das Nicht-Zugängliche, also und der andere, den man nicht kennt, also der Anonyme als ein Störfaktor. Das heißt, mit der Anonymität geht man eigentlich keine Beziehung mehr ein.
Mir fallen da ganz viele Sachen ein, die ich gerne jetzt sofort auf einmal sagen will. Das geht natürlich nicht, also muss ich es nacheinander machen, weil ich nicht... also das eine ist die Frage... Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für eine weitere Sphärenvermischung, mit der wir es da zu tun haben und jetzt der Sphäre des Privaten und des Öffentlichen im Sinne von solchen Kommunikationsformen. Da ist einiges in Bewegung. Das ist klar. Es gab da ein schönes Beispiel, vor 2 Jahren ging das durch die Presse, dass der Schauspieler Ashton Kutcher, das habe ich in meinen Büchern auch damals zitiert, der Schauspieler Ashton Kutcher hat ein Bild seiner damals noch Gattin Demi Moore über Twitter in die ganze Welt verschickt und das Bild zeigte angeblich Demi Moore nur mit dem Höschen begleitet vom hinten beim Bügeln seines Anzugs. So, und dann haben alle sich gefragt, warum macht er das?
Vor allem, warum bügelt er seinen Anzug?
Alles Mögliche. Und das, was jetzt interessant ist, ist nicht, was da diese Schauspieler machen, sondern sein Argument. Sein Argument war, wir wollen Souveränität über unser Privatleben haben. Und indem wir sowas posten, da ist überhaupt nicht klar, ob das kann ja wieder eine andere Schauspieler sein, man kann das nicht wirklich erkennen. Aber indem wir sowas posten, zeige ich jetzt Sachen, da kommt ein Paparazzi nicht ran. Da kommt er nicht ran. Und damit entgehe ich möglicherweise diesem medialen Zugriff, indem ich die Zurschaustellung von Intimität wird zu ihrem Schutz. Das ist fängt ja gerade alles erst an. Also das muss man sich dabei auch immer wieder klar machen, dass so eine technische Umgebung, wie die wir jetzt über das Internet zur Verfügung haben, eine ist, für die wir die passenden Kulturtechniken zum Teil erst noch lernen müssen. Das gilt für die Handytelefonie auch. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auffällt, mir fällt es mittlerweile auf, dass diese Gespräche nicht mehr ganz so häufig geführt werden, in Zügen zum Beispiel.
Und nicht mehr so ganz bescheuert sind.
Nicht mehr ganz so bescheuert. das sind ja Lernprozesse,
die man durch. Ja, das ist
als
schon mal
mein
gut.
Mein Sohn war vor... jetzt schon 5 Jahren in Austin zum Austauschjahr, damals war er 17. Es gab 2 Kriterien, die ihn sofort in den Flieger nach Hause geschickt hätten. Das erste wäre, wenn er beim Trinken erwischt worden wäre, das zweite beim Rauchen. Was macht der Döspaddel bei MySpace, Fotos von Partys reinzustellen, die ihn mit einer Bierflasche in der Hand und einer Kippe im Mund zeigen? Haben weder seine Gasteltern, seine Lehrer noch die Veranstalter damals kontrolliert. Nur ich habe dann, als ich ihn abgeholt habe, abends im Motel ihm gesagt, was war denn das für ein Foto? Und er war total baff, dass ich das geguckt habe. Und gesagt, hey, du hast ein offenes MySpace. Also damals war es ja noch MySpace, ne, für die Älteren, wir kennen das. Jetzt heißt das ja Facebook. So, wird der nie mehr machen. Passiert heutigen 16-, 17-Jährigen auch nicht mehr in dem gleichen Maße. Also das heißt, wir sind ja dabei, die Kulturtechniken im Umgang mit dieser Medientechnik gerade erst zu entwickeln. Und dann der wichtigste Punkt dabei ist aber der, dass ich glaube, dass diese Unterscheidung von Realraum und virtuellem Raum eine ist, die vollkommen künstlich ist. Wir machen doch, wenn wir kommunizieren über unsere Telefone oder unsere Computer, reale Erfahrung. Das ist doch keine virtuelle Kommunikation im Sinne von nicht real. Und insofern ist, wenn wir neue Formen von öffentlichem interagieren, öffentlichen Handeln, kommunizieren, im Netz etablieren, dass wir da möglicherweise Teile der Kommunikation und Interaktion, die wir vorher nicht im Netz geführt haben, nicht mehr führen, weil man muss ja nicht alles doppelt machen, ist ja auch klar. Also insofern sehe ich da sehr stark eine Verschiebung der Art und Weise, wie Öffentlichkeit sich darstellt. Und diese Verschiebung beginnt gerade erst. Ich sehe aber überhaupt keinen Verfall. Ich sehe keine Zerstörung, ich sehe nur einen Wandel.
Also ich würde Ihnen da in gewisser Weise, mit dem Wandel, da würde ich Ihnen in gewisser Weise zustimmen. Aber wenn Sie an diese ganzen großen emphatischen Texte zur Moderne denken, ja, also die Großstadt als Ort der Anonymität, das Zusammensein im Straßenbahnwagen, das Zusammensein in der Metro, das Zusammensein in Bibliotheken, das sind hier alles anonyme Orte. Ja, also Orte, die aber die auch nicht gewählt werden unbedingt und die schon gar nicht wegen der Teilnehmer, die darin sind, gewählt werden. Nun ist aber das Interessante, dass gerade diese Orte, also von Benjamin über weiß ich jetzt nicht, als Orte dieser zufälligen Erotik konstituiert werden. Ja, das ist ja ganz interessant. Also welche Space wie erotisch konstituieren. Das ist interessant, dass dieser Ort der Anonymität gleichzeitig als Ort dieses einmaligen Ereignisses gedacht werden kann. Oder auch zum Beispiel nehmen wir an sowas wie eine Bibliothek als eine Art von klösterlicher Gemeinschaft, wenn Sie da sitzen. Also ich weiß nicht, früher hat man das noch gemacht, da hat man irgendwie mal 14 Stunden in Bibliotheken gesessen und da, es gab keine Handys, es gab kein Internet, sie saßen, also alle Leute saßen, alle lasen natürlich was Verschiedenes. Aber trotzdem waren alle für diese Zeit an diesem Ort, die waren natürlich nicht friedlich, aber die waren sich auch zum Teil total indifferent, aber es passierten auch immer wieder irgendwelche Sachen, weil das eben eine Art von Communitas war, die da war. Und ich frage mich, ob diese Art von zufälliger und vielleicht auch feindlicher oder wie auch immer, also jedenfalls, aber eine real-time, real place, ja, dass dieses Gefühl heute eigentlich etwas ist, man kann das auch als eine große Befreiung empfinden, dem man sich ja auch nicht mehr aussetzen muss. Ja, man kann dem entweichen, man muss sich diesen Räumen, man muss gar nicht mehr in die einsteigen. Das ist vielleicht jetzt eine sehr, wie soll man das sagen, benjamineske, melancholische Sicht, ja, dass damit gleichzeitig diese gerade in der Anonymität die Einzigartigkeit, die aber auch noch zum Teil, glaube ich, auch wirklich sowas wie den Raum der Höflichkeit oder den schon von Anonymität oder Großstadt durchschossenen Raum der Höflichkeit, aber durchaus noch ausmacht, dass das jetzt, da würde ich schon sagen, verfällt, also auch in dem Sinne, da ich ja eigentlich immer woanders bin, ich denn auch wirklich, also ich meine, die Leute helfen einem denn nicht mehr, die helfen einem weniger aus dem Zug raus und solche Sachen, ja. Also die Art des Lächelns, der Offenheit, die auf den fremden anderen sich dem irgendwie öffnen muss, das finde ich ist eine Form, von der ich schon sagen würde, dass die eher abgenommen hat. Auch da kann man überlegen, ob es nicht wieder neue Formen der Höflichkeit gibt. Heute zum Beispiel immer Teil ist der Herr, der da dauernd telefonieren musste, wieder rausgegangen. Das hätte er vor 5 Jahren vermutlich noch nicht gemacht, sondern hätte einen zugedröhnt. Also ich würde auch sagen, dass es da Verschiebungen gibt und dass man das auch lernen kann. Aber diese Eigenart, man kann auch sagen, dieses Geworfensein, dieses völlig arbiträre Geworfensein, jetzt in diesen Raum und das ertragen müssen, diesen Raum, weil man da eben zugleich mit ganz vielen Fremden dasselbe macht. Ja, das ist eine Sache, die wird, glaube ich, verschwinden. Das muss man jetzt nicht bedauern. Also man kann das sagen, man ist sehr romantisch, wenn man das bedauert. Man ist sehr melancholisch, wenn man das bedauert. Aber zum Beispiel in Bibliotheken, also ich bedauere das sehr. Ja, also dass in dieser Zeit es wirklich kein Fenster gibt, außer in die Bücher, in die alle dieses Fenster haben. Aber kein reales anderes Zeitfenster, keinen realen Raum, in dem ich mich gleichzeitig bewegen kann.
Man konnte gerade beobachten, dass wir in die Bibliothek reinkamen, die Internetportals waren alle besetzt und jeder schaut auf seinen Schirm, aber in der Bibliothek waren recht wenige, die miteinander kommunizieren.
Ja, aber heute sitzen wir in der Bibliothek, wir gucken nur auf unseren Schirm. Ich habe natürlich mittlerweile nur Internet in der Bibliothek. Ich natürlich gucke ich das auch. Ich mache das genauso. Ich mache meine E-Mails, ich mache das alles auch. Ja? Also ich würde gar nicht sagen, dass das das eine Medium oder das andere ist. Das ist auch keine Frage. Das ist wirklich eine Frage von Echtzeit und echt mit anderen, die man nicht kennt.
Ja, das ist, ich finde das ein gutes Beispiel, gerade weil es von Benjamin kommt, für Benjamins These, dass sich mit jeder technischen Veränderung auch unsere Wahrnehmungs- und Erfahrungsweisen ändern.
Ja, absolut.
So, das ist eben aber schon so, seitdem wir uns überhaupt Mensch nennen dürfen.
So ist es.
So, deswegen.
Ja, klar.
Aber Verlust der Öffentlichkeit geht ja noch ein bisschen weiter. Der Begriff Verlust hat eine negative Konnotation. Meine Tochter hat mir gesagt, ja, man hat 100 oder 200, 300 Freunde in Facebook, aber das sind ja gar keine Freunde. Das ist ja nur eine partielle Kommunikation. Verlust heißt ja eine andere Qualität von Kommunikation. Es ist ja nicht face-to-face, es ist kein Geruch, es ist kein Zuzwinkern. Diese E-Mails, das ist ja nur Sprachkommunikation, die einen ganz anderen Abstraktionsgrad hat.
Das stimmt so, glaube ich. Gar nicht.
Nee. Und nicht die Intimität hat. Sie sprachen ja von Erotik. Erotik ist dann nicht im selben Maße möglich.
Ich würde schon sagen, eine fetischisiertere. Ja, weil es gibt natürlich die Bilder, das gibt es. Den Ton gibt es ja auch.
In den sprachlichen Sachen prägen sich Emotionen und Stils und Mimiken ja mittlerweile grafisch aus. Das sind ja, Sie verstehen das oder ich auch nicht.
Ja, ja.
Die Art von Emoticons, die verwendet werden, um bestimmte Stimmungen auszudrücken in der Schrift. Also da ändert sich die Schrift gerade, weil sie Dinge mit ausdrucken muss, die man sonst nicht ausdrucken muss. Und das Phänomen gerade bei Facebook, das ist ja nur sehr gut untersucht, ist, dass in den allermeisten Fällen diejenigen, mit denen ich bei Facebook befreundet bin, meine guten Freunde aus der Schule oder aus der Uni oder aus dem Beruf auch sind. Das heißt, das sind ja keine virtuellen, sondern das sind echte Freunde. Oder Bekannte, also der Begriff Freund, der ist da sehr merkwürdig ein bisschen verwendet. Aber okay, es sind wirkliche Menschen, die ich tatsächlich kenne, mit denen ich dann über Facebook eine zusätzliche Form der Interaktion und Kommunikation, und die ist ja auch nicht nur sprachlich, da geht es ja um Musik, da geht es um Film, da geht es um Bilder, um alles Mögliche.
Also ich glaube, man könnte das vielleicht so sagen. Das Community-Building, darf ich eins noch sagen? Dann hören wir auf. Oder möchten Sie gleich? Das Community-Building hat sich vielleicht sogar verstärkt. Ja? Das Community-Building. Es ist hochinteressant, wie das geworden ist. Ich glaube, es hat sich erstmal verstärkt. Und vielleicht hat sich sogar auch die Anzahl der Kommunikationen verstärkt. Ja? Also das heißt, die Austauschdichte ist, glaube ich, also wenn ich mein Kind angucke, die ist sehr viel größer geworden. Die Leute wissen auch viel mehr. Das Self-Fashioning hat unheimlich zugenommen. Ja, also wenn meine Freundin, die ist großer Fashion, wenn sie ihre letzten Taschen und ihre letzten Handtaschen, wissen das alle Leute in der Fashion-Community, so it's a big thing, wussten die vorher nicht. Das heißt sozusagen, dass sich selbst zum Star machen, die Dichte der Kommunikation, das Community-Building über Lifestyle, über Filme, Musik, also dieser Austausch ist für die Community stärker geworden, würde ich sagen. Aber, und ich bleibe jetzt mal bei meiner romantischen Verlustthese. Ich habe was für dieses melancholische, anonyme Benjamin-Moment der Großstadt übrig. Ja, und das sehe ich schon deutlich im Zurückgehen begriffen durch dieses Moment, der auch vielleicht einer zu großen Enge, würde ich vielleicht sogar sagen. Ja, auf der einen Seite. Und das andere, das ist auch ein sehr benjamineskes Argument, dass die Todesverfallenheit des Körpers als in dieser Kommunikation nicht mehr präsent. Und das sage ich als Literaturwissenschaftlerin, wo der Körper auch nicht präsent ist. Ja? Also ich meine, im Brief rum, wenn ich lese, ist der Körper auch nicht präsent. Aber ich würde sagen, oder mein Gefühl ist, dass der sich in der Literatur anders einschreibt, oder in den großen literarischen Text anders einschreibt, als in diesem Phantasma der Permanenzpräsenz, die aber gerade das, was permanent präsent ist, nämlich den Körper zum Tode, den eben entzieht. Ja? Also in beiden Seiten. Und insofern, also at the end of the day, würde ich, glaube ich, zu der Theorie neigen, dass hier schon sowas wie narzisstische Phantasmata, gerade im Self-Fashioning, ja, also gerade im Community-Building. Gut, aber jetzt
können wir von
ätzender.
Von reduzierter Sinnlichkeit vielleicht sprechen. Sie sprachen vorhin Virginia Woolf an, Moments of Being, wo plötzlich etwas explodiert in der direkten Begegnung und was sie sprachlich eben nicht ausdrücken kann, wo sie Metaphern und Umschreibungen immer wieder rumschreibt und nicht rankommt. Also dass da eine Entsinnlichung vielleicht also auch durch diese neue Form der Kommunikation.
Glaube ich, glaube ich
überhaupt von Erotik, dass die da vielleicht.
Glaube ich überhaupt nicht. Also, dass die Frage, wie erotische Blickkontakt in U-Bahn zustande kommen, möglicherweise relevant ist, das glaube ich, weil wenn ich den anderen nicht mehr angucke, sondern auf mein Display, dann ziehe ich mich da ein bisschen raus. Es ist aber ja nun beileibe nicht so, dass das Zusammentreffen anonymer Massen abgenommen habe. Musikveranstaltungen nehmen zu, die Leute gehen verstärkt in Museen und so weiter. Also das heißt, das Aufeinandertreffen gerade anonymer Massen hat eher zugenommen. Die haben halt, also wenn sie unter 20 sind, haben sie ihre Telefone dabei und fotografieren gleichzeitig und schicken sofort per Twitter oder Facebook in die Welt. Aber sie sind trotzdem da in der Masse.
Also ja, das aber ist sie nicht haben einfach sich weg. Der Masse und, entzogen.
Die Sinnlichkeit, also ich glaube, man kann sowas wie die Erfahrungsweisen, die wir machen, wenn wir im World Wide Web unterwegs sind, gar nicht anders als mit ästhetischen Instrumentarien beschreiben.
Ja.
Das sind ästhetische Erlebnisse, die wir machen. Die sind halt anders als andere, aber natürlich kann ich diese nicht aufladen, wenn ich das will. Erotische Kommunikation übers Netz ist nicht selten, sondern...
Im Gegenteil. Ja.
Aber die Gerüche...
Main Fact. Das hat sicherlich auch zugenommen. Also eigentlich würde all dies, es gibt ohne Zweifel eine Intensivierung von Präsenz.
Ja, und ich glaube, das ist überhaupt nicht zufällig.
Aber Präsenz unter Abwesenheit.
Das hat, glaube ich, ganz extrem mit der spezifisch technischen Materialität und Medialität von Digitaltechnologie, also mit der Medialität von Digitaltechnologie zu tun. Dass Technik immer schon gegen den Tod sich versucht hat zu richten und Formen der Selbstmaximierung und so weiter war. Das ist, glaube ich, unbestreitbar. Was wir im Übergang ins digitale Zeitalter jetzt erleben, ist, dass wir eine Technik zur Verfügung haben. Und da, wo wir die benutzen, ist das völlig frei programmierbar. Das ist ja eine Technik, die anders als ein Hammer, mit dem Hammer können Sie jemanden erschlagen oder einen Nagel in die Wand machen. Viel mehr können Sie damit nicht machen. Und mit einer Zange auch. Also dieses klassische Zeug, Diskussion. Das ist halt zu einem bestimmten Zweck da und dann benutzt man es und ansonsten benutzt man es falsch. Das können Sie mit dem Computer nicht machen. Mit dem Computer können Sie alles machen, was Sie überhaupt medial machen können. Und deswegen ist das die Optionsmaschine schlechthin. Und im digitalen Zeitalter sind wir plötzlich im Zeitalter der Option. Der Michel Serres hat das mal so gesagt, dass der Mensch jetzt keine Eigenschaften mehr hat. Mensch ohne Eigenschaften. Weil wir alle haben
alle
können.
Haben.
Und das ist schon, das gehört zur Signatur unserer digitalen Ära. Das ist eine Ära der Offenheit und der Optionalität. Die muss man natürlich nutzen und die kann man zum Guten und zum Bösen, wenn Sie das bewerten wollen, nutzen. Aber dass das so ist, das kann man, glaube ich, nicht bestreiten.
Das kann man ja auch negativ ausdrücken. Verlust der Identität, Leben in Scheinwelten.
Na, aber was hat das denn mit dem Verlust von Identität zu tun?
Ja, wenn Sie alle Persönlichkeiten annehmen können, dann haben Sie ja...
Nein, es geht ja nicht darum, verschiedene Persönlichkeiten anzunehmen, sondern mannigfalte, also Robert Musil, ich bin tendenziell medial eher auf dem Weg zum Möglichkeitsmenschen als zum Wirklichkeitsmenschen. Man hat dem, also ich habe noch nicht gelesen, dass man dem Möglichkeitssinn von Musil Persönlichkeitsstörung vorgeworfen. Also das ist ja Quatsch. Der hat ja kein Identitätsproblem, sondern der hat ein Realitätsproblem und muss in den Griff kriegen, wie er die Optionen, die sich in der Welt bietet, realisiert und welche. Und das müssen wir natürlich alle auch, klar.
Also das finde ich eine interessante Beschreibung von diesem Computer als die das ist auch, glaube ich, eine wirklich zutreffende Beschreibung von dem Computer als das optimale Instrument für die Kompensation der menschlichen Unfähigkeit. Ja? Also das heißt, der Computer, der tatsächlich diese, eben das, was bei den Menschen eben immer, wofür die Technik immer schon stand, ja, also das zu ergänzen, was eigentlich nicht, was wir nicht können von Geburt an, ja, also was wir können wollen, aber nicht können, dafür ist der Computer natürlich ein eigenartiges.
Ja, und ich glaube, ein Grund für das große Misstrauen, dass der digitalen Welt in all ihren Facetten, das ist ja beileibe nicht nur das Internet, das ist ja auch Ihr Auto, haben Sie ja gesagt am Anfang, gegenübertritt, ist die Tatsache, dass das Ganze halt für die meisten wie eine Blackbox funktioniert, viel stärker noch Blackbox, als es ein Motor vorher war, und dass wir den Bezug zu dem, was da gerechnet sich uns präsentiert, halt als einen nicht welthaften erleben. Wir erleben den virtualisiert, auch wenn das hochgradig materielle, physikalische Prozesse sind, die da ablaufen, aber die ablaufen halt auf Ebenen ab, zu denen wir keinen unmittelbaren Zugang haben. Und deswegen ist das, was Heidegger mal gesagt hatte, aber nicht in Bezug auf Computer, nämlich, dass es keinen unmittelbaren Bezug zur Welt mehr gäbe. das wird, also das ist so ein etwas, was viele spüren, meinen zu spüren. Das Sein ist nicht mehr an sich da und deswegen ist es irgendwie weg. Dass es in Wirklichkeit noch nie an sich da war und dass der Zugang zur Welt immer für uns als Menschen schon ein Werkzeug und Medienvermittelter war, vergisst man dann ganz schnell.
Ja, vielleicht sollten wir die Diskussion öffnen und Publikumsergänzungen oder Fragen zulassen an diesem Punkt. Es war ja sehr positive Darstellung des Internet bis jetzt. Oder?
Ich glaube, der spitzt sie dann in das
Mikrofon. Sie waren zuerst hier vorne an der Ecke, ja.
Also gerade zu dem Letzten, zu dem, was Sie gesagt haben, wollte ich noch sagen, ist auch ein Kontrollverlust, den viele da erfahren, würde ich mal behaupten. Weil man überhaupt man hat sehr wenig Kontrolle darüber, insbesondere wenn man nicht hinter die Technik blickt und wenn man sie auch nicht wirklich anwenden kann. Und also ich studiere Informatik, deswegen bin ich da in einer einigermaßen guten Position, aber ich denke, es gibt viele andere Menschen, die nicht in dieser Position sind und die haben dann zum Beispiel diesen Kontrollverlust. Ich gebe mal weiter.
Das sammeln wir oder sagen wir da kurz
was? Vielleicht noch sammeln.
Sie sammeln, ja.
Ja, ich würde gerne mal die Kategorie der Macht noch ins Spiel bringen, weil das mir jetzt alles so ein bisschen zu undramatisch klingt. Wir haben ja als erstes Beispiel gehabt die Brustimplantation und die medizinischen Möglichkeiten, Befruchtung vorzubringen und sozusagen der Natur auf die Sprünge zu helfen. Vielleicht sind das nochmal eine andere Sorte von Beispielen als die Verbreitungsmedien, die digitalen Medien. Und da würde ich gerne zu bedenken geben, ob es nicht auch so ist, dass wir gegenüber diesen Möglichkeiten eben nicht sozusagen alleine stehen als der Möglichkeitsmensch, der das eben wählen kann oder nicht wählen kann, sondern dadurch, dass wir eben in sozialen Interaktionen stehen, das Mögliche eben zum, ja, schon beinahe gemussten wird. Ja, der Druck auf die Frauen steigt. Warum klappt das nicht mit den Kindern? Es gibt doch die medizinischen Möglichkeiten. In Kalifornien ist die Brustvergrößerung zum 14. Geburtstag ein vollkommen normales Geschenk, eben aus der Konkurrenzsituation heraus.
Also mit den Brüsten, das hört bald auf. They have to be small again. Technisch ist es in 3 Jahren vorbei. Du musst ja fragen, was machen denn die Armen alle? Ja, so, nein, aber ich meine, also ohne Scherz, das ist, also diese, das, ich glaube, diese Sachen mit dieser Schönheitschirurgie, das Kinder kriegen müssen, das glaube ich, geht alles in dieses Pygmalioneske, ja, also das, dieses Phantasma. Und ich finde, mit dem narzisstischen Phantasma, das haben wir, sind wir immer ein bisschen umgangen. Also diese Vorstellung oder dieses Begehren, ja, das die Menschen immer schon hatten, da bin ich mit Ihnen einer Meinung. Aber das jetzt vielleicht doch nochmal eine andere Dimension bekommen hat, ja? Ich glaube übrigens, dass das auch wieder weggeht. Ein Freund von mir sagt immer, diese ganzen Schönheitsoperationen, das ist das Stigma des Kapitals in die Gesichter geschrieben. Ja, also ich glaube auch, dass das wieder weggeht, ja? Aber im Moment unterliegen wir dieser, die Vorstellung, dass wir alle denken, also hör mal, jetzt sehe ich schon wieder aus wie 52, also ich gehe jetzt mal besser sofort morgen früh zum Schönheitsoperator, mein Busen ist auch so klein, etc. Ja. Also dieses, dass wir uns in unser Bild verlieben, das hat aber natürlich mit dem Digitalen jetzt nur sehr vermittelt was zu tun. Und dass wir glauben, dieses Bild denn tatsächlich umsetzen zu müssen, das würde ich eigentlich in dieses Pygmalion, oder? Wobei wir selber jetzt gleichzeitig Subjekt und Objekt sind. Also wir selber sagen ja, ich finde jetzt meinen Busen und meinen Po und überhaupt, da muss jetzt mal was passieren. Ja. Also das ist aber, glaube ich, ein richtig altes Problem, an dem auch schon immer alt gearbeitet worden ist.
Ja, ich meine, das, was halt sich da dramatisch verändert hat, ist, dass die Machbarkeit im Umgang mit Mängeln so weit zugenommen hat, dass wir da in vielen Fällen ja unglaublich froh sind, dass wir das können. Also wer mit einem künstlichen Herzen lebt, wird schwerlich dazu zu bewegen sein, dass er das jetzt schlimm findet. Und das gibt's natürlich im medizinischen Bereich an allen Ecken und Enden. Und dass das dann auch in so Diskurse über Selbststilisierung und Veränderung eingreift. Ja, ich meine, vielleicht ist das ja so. Wir wandeln uns als Wesen. Ja, das ist ja nicht so, als wären wir dieselbe Spezies wie noch vor 200 Jahren. Wir sind in 100 Jahren wieder irgendwie anders. Und vielleicht ist das dann ja eine Spezies, die nicht nur sich künstliche Organe einsetzt, sondern wenn wir dann auch alle 120, 130 sind, halt nicht die Hälfte des Lebens faltig rumläuft. Das kann ja sein. Also das weiß ja keiner.
Aber wissen Sie was, ich glaube das letzten Endes nicht, weil gucken Sie mal, weil das ist nämlich ganz interessant. Ich glaube, das ist auch nur eine Form von Demokratisierung. Wenn Sie sich mal angucken, als Marie Antoinette verheiratet wurde oder verheiratet werden sollte an den französischen Thronfolger, da sind ja alle Zähne, die hatte schiefe Zähne, die sind ohne Narkose damals schon schiefer chirurgisch gerichtet worden. Der Haaransatz ist zurückverlegt worden. Die hat jahrelang Ballett gemacht, damit der Körper diese Form des französischen Schwebens kriegt. Und ich glaube, man darf, glaube ich, diese Körpertechniken, also das sind keine Techniken der Moderne. Also man kann sagen, die waren vielleicht, also auch da war das künstliche Moment schon sehr stark und auch der Eingriff in den Körper sehr stark. Das kann man sagen, es war auf eine kleine Elite beschränkt, die elitär diese heiraten, also du Felix Austria-Nube, die diese heiraten schaffen musste, ja, und die auf dem Bild so aussehen musste, wie sie aussehen musste. Und da würde ich auch sagen, das hat sich total verbreitet, weil heute denken, wenn das mit 14, das ist irgendwie normal geworden, aber das ist diese Techniken, diese Schmerzen und diese Disziplin vor allen Dingen, ja, also in diesen Kreisen immer schon gab. Ja, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Also ich meine, dieses ganze Ballett, das Ballett war ja eine extreme Training von mehreren Stunden pro Tag, in der der Körper das lernte. Ja, und das haben die alle am Hof gelernt. Das war eine Elite, klar, aber also die...
Ja gut, man muss ja nur nach Afrika gehen und sich angucken, wie bestimmte Völker da angefangen haben, genau, den Hals zu verlängern und mit solchen Ohren rumzulaufen. Also Extreme dass Beauty. Wir den Körper in der Hand haben und verändern können, ist kein neues Phänomen. Es verändert sich halt die Art und Weise, wie
und wir das machen. Und das auch tun, immer schon ja, getan immer haben. Schon, ja. Ja, also das ist eigentlich eher atavistisch, so, eigentlich sogar fast. Ne?
Ja. Aber woher kommt der Druck, der auf die Veränderung zielt? Von dem ist er ja ausgegangen. Marktmechanismen wurden jetzt nicht angesprochen. Ein gewisses Bild des Ästhetischen, das verbreitet wird und dem man sich unterwerfen muss. Und das ist ja interkulturell auch interessant, weil da sind die Zwänge ja noch viel ausgeprägter, dass in Japan bestimmte Augenformen, die dort überhaupt nicht natürlich sind, allen anoperiert werden sollten, die marktkonform auf dem Heiratsmarkt sein wollen oder die Nasenbegradigungen im Nahen Osten und solche Dinge. Also es sind ja Marktmechanismen, die hier Zwänge und Drücke ausüben. Das hat ja mit Demokratisierung überhaupt nichts zu tun, sondern die Frauen sind ja unterworfen diesen Erwartungshaltungen und was Sie sagen mit Self-Fashioning, das kann damit zu tun haben. Wie stellt man sich denn im Internet dar? Natürlich von der schönsten Seite und nur so gepostet, dass es gerade mal das Foto gut hinkommt. Also diese ganze quasi Schaufensterverkaufsstrategie im Performativen, die hat mit der Marktfähigkeit und mit den Drücken zu tun.
Überlegen Sie mal, gucken Sie mal, die ganzen Oberitaliener sind doch immer alle Russ, also so rotblond, ja, von der Venus von Botticelli bis zur Venus von Sulla. Das war, wie kam das? Die haben sich Kamille in die Haare geschmiert, riesengroße Hüte angezogen, sich stundenlang unter die Sonne auf den Speicher gesetzt, damit die Haut weiß und die Haare rotblond wurden. Ja. Also ich denke, wir vergessen auch, warum? Das war das Schönheitsideal und du musst, ich denke, wir vergessen manchmal die, oder ich frage mich manchmal wirklich, ob diese Art des Zurichten, so, des sich herrichten, so, des Ideal erfüllen, so, das denken wir manchmal sind sehr moderne Phänomene, Diäten waren und Schönheitsoperationen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Also das ist interessant, wenn man mal in die Kulturgeschichte geht, wie extrem, und zwar würde ich vielleicht kann man sogar sagen, je primitiver die Völker, weil es hat wirklich was Atavistisches, ja, also auch das Stigmatisieren und sowas, also dieses ganze Tattoo und so. Vielleicht sogar je atavistischer die Völker, desto stärker ist das. Also vielleicht ist auch unsere Idee des Natürlichen, vielleicht ist das gerade irgendwie so ein
Phantasma. Das ist ja eh schon in der für den heutigen Abend, wie viel Technisierung verträgt der Homo sapiens, dachte ich, das ist ja ein bisschen merkwürdig, weil ich meine, Technik und Mensch sind irgendwie koevolutionär die ganze Zeit gewesen, und zwar in jeder Hinsicht, also auch in Hinsicht auf sich selbst. Technisch.
Gut, aber die langsame
ist, wir haben eine Frage vergessen.
Das die langsame Evolution von Schönheitsidealen ist aber kein Problem. Aber heutzutage führt es zu Gesundheitsschäden und die müssen rückgängig gemacht werden. Das ist eine ganz andere Dimension.
War beim Korsett auch schon so.
Der Kontrollverlust, das dürfen wir nicht vergessen. Also das ist, Sie haben natürlich völlig recht, dass das ein Problem ist. Das ist auch ein Problem, wenn Sie ein Auto fahren und nicht wissen, wo die Bremse ist.
Macht mich
das ja machen Sie irre. Hoffentlich nicht. Wir haben, also das war, ist ein bisschen die Antwort von eben schon, also wir haben neue Techniken und die Kulturtechniken dazu, die fehlen uns zum Teil noch.
Genau. Ja. Ich kann doch nicht mal die Scheibe mehr hochmachen.
Wir müssen aber hier hinten noch.
Ach so, zuerst.
Ich bedanke mich erstmal für das tolle Gespräch und möchte jetzt kurz wieder zurückleiten, weg von dem Thema der Körperveränderung, obwohl das vielleicht sogar zu meinem Aussehen sogar passen würde, wieder zurück zu komplexen Technologien, vor allem eben auch dem Internet. Ich möchte erstmal meine Frage sehr konkret ausformulieren und dann noch kurz eine Anmerkung dazu machen. Und zwar möchte ich die Frage in den Raum stellen, wir hatten schon das Schlagwort oder den Titel Mythos Internet, ob man überhaupt von einer derart komplexen Technologie nicht mythologisch sprechen kann. Also ob sozusagen eine Logos-Rede überhaupt möglich ist. Denn wie schon mehrfach bemerkt wurde, handelt es sich bei derart komplexen Technologien wie dem Internet um sehr möglichkeitsstarke und möglichkeitsaktive Medien. Das heißt, Mittel verändern sich, es ergeben sich neue, völlig freie Zwecksetzungen, nicht wie zum Beispiel bei einem Hammer, wo eben, wie schon vorhin als Beispiel angeführt, der Zweck ziemlich klar ist und neue Zwecksetzungen selten erfolgen. Dadurch haben wir einen sehr weiten Möglichkeitsraum gegeben, den wir natürlich zu unserem Vorteil und vor allem zu unserem Fortschritt ausnutzen können. Wir haben natürlich auch dieses melancholische Moment der Kompetenzverschiebungen, würde ich sagen, gar nicht Verluste. Wir haben neue Kompetenzen. Also einen digitalen Fahrkartenautomaten zu bedienen, ist durchaus eine sehr, sehr hohe Kompetenz, denke ich. Wir verlieren nicht nur Kompetenzen. Aber es ist natürlich die Frage, es sind Medien, die bleiben uns unerschlossen. Niemand hat die Expertise sozusagen über das Internet im Logos-Sinn und nicht nur im mythologischen zu sprechen. Schließlich kann ich meine Festplatte und die Transistoren sehr lange anstarren. Die Funktion wird sich mir nicht offenlegen. Und ist es ein Problem, dass wir eigentlich überhaupt, wenn wir es einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen, ist es ein Problem, dass wir nur mythologisch davon sprechen können? Also, dass immer Expertise-Aspekte dieser Technologie untergehen werden?
Ist es bei der Eisenbahn anders oder beim Flugzeug? Die sind auch mythologisiert worden von Roland Barthes, bitte.
Ich bin mir nicht sicher, ob Sie recht haben mit Ihrer Vermutung. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich glaube nur, es gibt einen Grund dafür. Und das ist, wie Sie ja selbst gesagt haben, dass so viele von dem Internet reden. Und das Internet gibt es gar nicht. So, das ist ein Sammelbegriff für ganz viele Netzwerke, die um die Welt verteilt sind und eine bestimmte Form von Datenflüssen zwischen Computern ermöglichen. Das ist alles. Und da kann man über das, was ich jetzt gesagt habe, kann man sehr wohl nicht mythologisierend reden im Logos-Sinne. Das ist dann, das könnte der Kollege hier vorne besser noch, das ist dann eine informationstheoretische Beschreibung von Datenflüssen über Netzwerke, und zwar verschiedener Art und wie die miteinander kommunizieren können über die verschiedenen Schnittstellen. Das ist zwar Expertenwissen, aber es ist nicht mythologisierend. Und was ich auch machen kann, ist von dieser technischen Basisebene hochgehen zu den Anwendungsebenen und einzelne Medien mir vornehmen. Ich kann über Wikipedia reden, das ist ein Medium, das gibt es im Internet, es gibt Facebook, ne? Also über die einzelnen Medien kann ich sehr wohl auch wissenschaftlich oder feuilletonistisch oder auch privat nicht mythologisierend reden. Über das Internet, was irgendwo sein soll, kann ich so natürlich nicht mythologisieren, weil das eben Mythos ist und bleibt.
Ja, was heute Abend diskutiert wurde, finde ich ein ausgesprochen spannendes Thema und habe mit großem Interesse jetzt gelauscht. Ich denke, zwei Begriffe könnte man ergänzend noch einführen, um die Sache etwas zu profilieren und zu fokussieren. Das sind die Anthropologie und die Utopie. Wenn Sie von der Anthropologie ausgehen und wenn Sie an Herrn Gehlen zum Beispiel denken, der hat ja den Menschen von vornherein als technisches Wesen definiert. Der Mensch ist per Definition ein Wesen, das der Werkzeuge bedarf, um überhaupt Mensch sein zu können. Eine Banalität, wir wissen es, aber man muss gelegentlich daran erinnern. Nun sind diese Werkzeuge natürlich sehr ambivalent. Ein Werkzeug dient sowohl der Lebenserhaltung, des Überlebens, aber es dient auch der Selbsttranszendierung. Und diese beiden Funktionen haben die Menschheit immer begleitet. die Lebenserhaltung, siehe Feuer, siehe Messer, was man so braucht, ist eine Funktion, völlig notwendig, auch das Haus, die Wärme. Aber es dient auch der Selbsttranszendierung. Und wenn Sie mal die ägyptischen Kultur betrachten, dann kommt der Begriff Utopie rein. Man versucht nämlich, aus sich etwas zu machen. Also Self-Fashioning, der Begriff wurde zu Recht schon mehrfach betont. Dort ist es also geradezu massiv vorhanden in der Mumienkultur. Das heißt, die Pharaonen versuchten, sich insofern selbst zu transzendieren, sich ewig zu machen durch die Einbalsamierung. Die Einbalsamierung war eine Technik der Selbsttranszendierung, der Ewigmachung. Und natürlich, die Pyramide, die so massiv war, hatte auch die Funktion sozusagen, die Entzeitlichung überhaupt möglich zu machen. Und diese utopische Funktion muss man auch immer mit bedenken. Das heißt, die Technik ist nicht loslösbar von Wunschträumen, natürlich auch von Angstträumen, aber auch von Wunschträumen. Und das hängt immer eng zusammen. Deshalb noch eine kleine Nachbemerkung zur Vorgeschichte dieser ganzen Technikkritik und ihrer Problematik. Es gibt eine Dystopie oder eine frühe, sagen wir mal, satirische Utopie von Samuel Butler, die erschien 1872 in Großbritannien. Ein hochinteressanter, komplexer Text. In dieser Utopie kommt ein Reisender, stolpert er auf eine Gesellschaft, in der Uhren und überhaupt Maschinen verboten sind. 1872. Der Raum ist Neuseeland und hinter den Bergen findet man eine merkwürdige Gesellschaft. Auch Krankheiten werden wie ein Kriminalfall behandelt. Das ist eine andere Geschichte. Aber das Verbot der Maschinen ist nun hochinteressant. Das heißt also, die evolutionäre Perspektive wird auf die Maschinen angewandt und man unterstellt, dass die Maschinen sozusagen oder die Roboter sich verselbstständigen können, sich selbst irgendwann mal reproduzieren können. Das ist die Angst. Und diese Angst, die wurde ja in späteren Texten ja immer weiter thematisiert, bis hin zu Huxley. Und dann gibt es natürlich andere Formen, etwa was die Kommunikation betrifft. Da glaubt man dann, die Kommunikation als solche, ihre Verbesserung, würde schon die Utopie herbeiführen. Ich erinnere mich, wie ich nach New York mal eingeladen wurde und da sollte ich was zu sagen über die utopischen Möglichkeiten vom Internet. Ich bin da nicht hingegangen, weil ich mir eine Weile überlegt habe und zu dem Schluss gekommen bin, das ist eine Illusion. Aber der Glaube an diese utopischen Möglichkeiten des Internets, das heißt freier Zugang zu Wissen, jeder ist zugänglich, in der Tat, der private Raum wird sozusagen porös. Das ist schon richtig. Da gibt es Möglichkeiten, die es in dieser Weise früher nicht gegeben hat. Aber der Mensch hat sich nicht geändert. Was er kommuniziert, wie er kommuniziert, die Frage der Macht, die ist immer noch im Raum. Insofern ist die Verbesserung des Mediums und des Kommunikationsmediums noch keine notwendige Bedingung für eine utopische Realisation von neuen Interaktionsformen. Aber vielleicht ein letzter Punkt, der was die Familie betrifft. Ich merke, dass die Interaktionsformen sich unter dem Einfluss dieser Medien total geändert haben. Ich sehe mit Erschrecken, wie in der Familie sozusagen eine Plapperkultur sich entwickelt. Das Handy, das Telefon, das Bildtelefon verführt dazu, dass alles sozusagen eine Plappersituation überführt wird. Es ist leicht negativ gesagt. Das heißt, es wird alles versprachlicht. Es wird unentwegt kommuniziert. Man hat den Eindruck, dass überhaupt keine Auswahl mehr stattfindet, dass sozusagen die Intimität jetzt plötzlich die Möglichkeit bekommt, sich unentwegt zu artikulieren. Und das ist für manche ungeheuer hilfreich, weil es stabilisierend wirkt. Aber es findet auch gar keine Auswahl mehr statt, wie das früher der Fall war. Dankeschön.
Lorenz Graugänse. Aber diese Situation hat eigentlich abgenommen, das emphatischen Hallo, ich bin hier und wo bist du? Ja, dieser Graugans-Effekt, das war am Anfang so mit den Handys, oder? Aber ich denke schon, dass die Menschen sich doch ändern und dass da auch eine gewisse Lernfähigkeit eingesetzt hat.
Da vorne.
Ich möchte es jetzt erstmal ein bisschen schlicht machen, das war jetzt schon ein ziemlicher Monolog. Meine Frage ist eigentlich die Wahrhaftigkeit fehlt mir eigentlich bei der ganzen Geschichte. Und zwar, wenn man jetzt auf dieses Ideal der Frau zu sprechen kommt, sie können Fotos ins Internet reinsetzen, sie können das manipulieren, sie können also Schönheiten da machen, die in Wirklichkeit keine Schönheiten sind. Und in Bezug auf Facebook, ich selber mache das nicht, aber ich kenne es von meinen Kindern eben halt her, man kann, wenn man will, und das machen wohl viele Jugendliche, man kann schlichtweg darin lügen. Fehlt einfach die Wahrhaftigkeit. Also das ist halt sehr moralisch, was ich jetzt sage, aber das fehlt einfach.
Darf ich dazu vielleicht direkt dann?
Bitteschön.
Also auch das fing an, theoretisch so dargestellt zu werden, ja schon 96 oder wann war Turkels Buch über Living on the Screen, wo es genau darum ging, dass man sich verstellt und Turkel hatte das damals positiv beschrieben als Ausnutzen von neuen Möglichkeiten und man kann das genauso gut negativ zeigen. Tatsächlich wissen wir mittlerweile, dass die Fotos, die ich von mir zum Beispiel bei Facebook oder woanders präsentiere, zwar möglicherweise bearbeitet sind, dass das aber nicht im Sinne der Selbstverschönerung geschieht in den meisten Fällen. Und nicht um zu lügen, sondern weil ich halt mal mit meinem Bild ein bisschen rumspielen will, als spielerisches Element. Als nicht wahrhaftige Darstellung von mir selbst wird das kaum benutzt. Und das hat viel damit zu tun, dass die die Darstellungsweisen in diesen Netzwerken ja rückgekoppelt sind an reale Situationen. Wenn ich als 16-jähriger Junge oder Mädchen da ein Foto hinmache und muss aber dieses Foto im Hinterkopf am nächsten Tag in die Klasse gehen, dann lachen die sich ja alle schlapp. Wenn das als Lüge gemeint ist, wenn das als Spiel gemeint ist, ist das okay. Also insofern, glaube ich, stimmt da ihre Intuition gar nicht ganz. Das ist nicht so.
Darf ich ganz kurz sagen? Ich glaube, das war jetzt missverständlich. Ich glaube, dass jetzt diese Korrekturen, die bei den Bildern sind, nicht jetzt ihr persönliches Bild, sondern was gerade in der Mode halt passiert, wenn sie die Models halt haben, wenn sie die im Original sehen und wenn sie die auf dem Foto sehen, da sind Welten dazwischen.
Ja, das stimmt. Aber wissen Sie, das ist völlig richtig. Und es sind auch fast alle Bilder nicht nur von den Models, das ist ja normal, aber auch von allen Politikern und so. Die sind natürlich, wenn wir die Ihnen, das sehen wir ja auch. Ja. Ja, aber warten Sie mal. Aber das ist richtig. Und ich würde auch da wieder sagen, das ist ein Effekt des Elitären. Weil früher zum Beispiel, wissen Sie, sind die Porträtmale über die Lande geschickt worden. Und wenn man zum Beispiel heiraten musste, dann haben die... Und da gab es doch diesen berühmten Fall von der Prinzessin von irgendeiner Kleve, die ist für Heinrich den VIII. Gemalt worden. Ist die so schön gemalt worden, dass Heinrich der VIII. Die gar nicht erkannt und sofort wieder nach Hause geschickt hat. Er musste ihr aber ein Schloss und ganz viel schenken. Also das ist das eine. Und ich glaube auch, also wenn Sie den ganzen Briefroman angucken, die Leute sind, man ist nie wahrhaftig, ja, on trompe toujours, man erfindet sich immer und man erfindet immer Dinge der Verführung, der Lüge. Also ich glaube, das ist so alt wie die menschliche Rede. Ja, also das, was die Frage ist, ob diese Mechanismen des falsch, also des, wie Sie sagen würden, falsch oder des verschönernden Abbildens oder des Täuschens, auch in der Kommunikation und so, ob die dadurch eine andere Qualität gewinnen, das wäre ja eigentlich die Frage. Also ob das, was immer alle Leute schon, wir alle immer schon gemacht haben, ob das jetzt plötzlich eine andere Dimension gewinnt. Und das würde ich sagen, das ist eben sehr, ich würde sagen, das gibt es ja auch. Es gibt ja die schizophrenen Dinger, ja, also wo die Leute in diesen Sex-Work und Erotic-Work-Netz da also wirklich total andere, das gab es im Briefroman auch, aber sagen wir mal, der Reality Check was somewhat faster, right? Okay. Aber die dann wirklich totale und wirklich Parallelwelten entwickeln, ja, wo die ihr Geschlecht ändern, ihre Schönheit, ihre Jugend, ihre Ausstrahlung, ihr ganzes Leben, ein ganz neues Leben erfinden und darüber jahrelang zum Beispiel mit anderen Leuten wirklich in dieser Traumwelt oder in dieser fiktiven Welt sich austauschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Betrug ist, das weiß ich gar nicht mehr. Das geht auch nicht immer auf Heiratsschwindelei. Gibt's auch, aber das gab's vorher auch immer schon. Aber ich meine, das geht eigentlich eher auf sowas wie Traumschiff oder sowas. Oder die Frage ist, ob dabei die Zeit, die das einnimmt, ja, ob die so wichtig wird, dass es praktisch den Platz des ganzen anderen Lebens einnimmt. Finde ich schwierig zu entscheiden. Das ist ein schwieriger...
Also ich glaube, das ist wieder so ein Beispiel dafür, dass ich... Also wahrscheinlich ändert sich die Art und Weise, wie wir uns selbst inszenieren und das möglicherweise halt in verschönernder Art und Weise und so über die neue Technik natürlich, aber gleichzeitig ändern sich ja auch Kontrollmöglichkeiten von anderen. Ja. Also das heißt, dass die Datenmengen, die wir zur Verfügung haben, ermöglichen ja auch viel schneller, dass ich mal kurz einen Reality-Check mache. Das heißt also, wir haben eine Verschiebung von verschiedenen Seiten, die mit Sicherheit dazu führen wird, dass sich das ändert, aber es geht nicht einfach in eine Richtung.
Aber ich möchte noch mit einem traurigen Wort enden, weil ich muss mal beim melancholischen Ding bleiben. Sie haben vorhin gesagt, die Kompetenzen verschieben sich und jetzt haben wir den Automaten. Aber wissen Sie was, ich hätte immer so gerne, wenn da einer sitzt, mit dem ich reden kann, ich will eigentlich gerne mit den Leuten reden. Und das
kommt
ich,
doch zurück, das ist doch Teil zurück. Dieser
Deswegen
Retro.
Deswegen bin ich auch total glücklich, dass es zurückkommt. Weil diese Automaten, die machen mich wirklich krank. Ich kann doch nicht am Telefon mit diesen Dingen reden. Und also diese Art der körperlichen Präsenz sozusagen, wo man die Leute mal anschnauzt, also wo man was mit denen machen kann, ja, man kann was mit denen machen, ja, also das möchte ich, das finde ich ein bisschen, also ich gehe nie an Automaten, erstmal kann ich es nicht, ja, aber zweitens will ich es auch nicht. Und das, also wenn, aber Sie haben schon recht, all diese Sachen kommen eigentlich, sind im Moment dabei ja voll zurück. Insofern kann ich mich beruhigen, ich muss nicht mit diesem melancholischen Ding.
Okay, ich habe da noch eine weitere Frage. Es wurden zwei Aspekte angesprochen. Zum einen, dass das Internet gewisse anti-elitäre Wirkungen hätte, da es jeder benutzen kann, jeder sich da veräußern kann und dann gewisse auch vielleicht eine Verbindung zur Demokratisierung steht. Gleichzeitig wurde zu Ende noch gesagt, dass das Internet auch in diesem Zusammenhang man fast als reines Mittel betrachten kann. Das heißt, dass es in seiner Verwendung eben nicht festgelegt ist. Das sind interessante Aspekte, die auch zum Beispiel bei Georg Simmel auftauchen, wenn er das Geld charakterisiert als reines Werkzeug, das sich eben nicht bestimmen lässt, weil es eben mit allem in Verbindung gesetzt werden kann. Das heißt, mit seiner Verwendung, in seiner Bedeutung letztendlich so nicht festgelegt ist. Er nennt es auch in gewisser Hinsicht, dass es hier ein, ja, das Geld fast demokratische Prinzipien beinhalten würde. Jedoch scheint es ein etwas voreiliger Schluss sein, wie er dann auch selber aufzeigt, da in Anhäufung des Geldes eine potenzierte Macht entsteht. Nämlich dahingehend, dass das Geld durch seine Anhäufung immer einen größeren Mittelcharakter, immer einen größeren Machtcharakter trägt. Zum Beispiel das Geld des Armen ist in seiner Bedeutung, in seiner Verwendungsweise viel stärker festgelegt. Kommt gleich. Dann könnte man beträgt es dann auch auf die Bildung, dann könnte man aber genauso meinen im Bereich des Internets, dass hier nur bei einer bestimmten Klasse oder Gruppe, die eine viel stärkere Bewusstsein oder Wissen angehäuft hat über die Verwendungsweisen, dass hier auch wieder gewisse elitäre Züge geradeaus wieder hervortreten können.
Ja. Also stimmt. Ganz uneingeschränkt ja, es kommt ja noch dazu, also ich meine, das anti-elitäre und möglicherweise demokratische Prozesse dort Aspekte hervortreten, heißt eben nicht, das hat der Kollege ja auch nochmal gesagt, dass das dadurch eine utopische Valenz erhält. Und natürlich gibt es auch ganz andere. Und es gibt den großen Digital Divide. Also ich meine, es gibt große Teile von Populationen bei uns und große Teile der Welt sowieso, die weder Zugang noch Kompetenz haben. Und das ist auch nicht unbedingt absehbar, dass sich daran schnell was ändern wird. Also ist die Demokratisierungsdebatte immer nur eine über bestimmte Aspekte. Da kann und muss man sie führen und vielleicht sind Utopien da zum Teil gar nicht schlecht, weil die, auch wenn sie falsch sind, Motivation zum Weitermachen sein können, aber richtig werden sie halt dadurch nicht.
Auch nur ein ganz kleines Beispiel in Wikipedia, das finde ich super interessant. Wikipedia, da sind wirklich die Artikel, also da sind die Artikel über Latein, Vergil, ja, das ist ja irre, das ist ja ein völlig, also würde man ja sagen, abseitiges Thema. Das sind mit Abstand die besten, die am best recherchiertesten und die am, ja, also da kann man auch sagen, je elitärer oder je exzentrischer oder je esoterischer das Fach ist, desto intelligenter sind meistens die. Die sind wirklich so gut, dass die wirklich zum Teil Stand der Forschung sind, was bei 99,9% der Wikipedia-Artikel jetzt ja echt nicht der Fall ist.
Naja, das stimmt,
die sind
ja
so cool. Also da
das ist ein gutes Beispiel. Wikipedia ist ja deswegen ein gutes Beispiel, weil das wieder so ein Fall ist, wo Sphären vermischt sind. Es ist ja nicht so, dass in Wikipedia Laien schreiben, anders als im Brockhaus, wo Experten schreiben, sondern bei Wikipedia schreibt ja eventuell dann der Vergil Prof aus Harvard, weiß denke, womit. Das weiß man halt nicht unbedingt, weil manchmal weiß man es auch. Aber da findet ja genauso eine Vermischung jetzt von Profession, also zwischen Profi und Laie, statt die Qualität an den Ecken dann wirklich hochschraubt. Das gilt nicht überall, völlig klar, aber es gibt relativ viel. Auch die physikalischen Artikel sind großartig. Sind
großartig, okay, gut. Ich habe das nur bei WG gescheckt.
Informatik sowieso.
Eine Frage. Also ich wollte noch mal ein bisschen was mehr zum Titel der Veranstaltung auch hinfragen. Und ganz kurze Frage, wir haben die neuen Medien, wir haben eine höhere Verfügbarkeit und da bahnt sich eigentlich auch eine höhere Suchtgefahr an. Und die Frage ist, ob von Ihrer Seite jetzt Richtung Internet auch, ist es bestätigt, dass da wirklich auch die Suchtgefahr problematischer ist als früher mit weniger Technik?
Also wir wissen mittlerweile relativ gut, dass es tatsächlich sowas wie Internetsucht gibt. Und wo das Internet weit verbreitet ist und so viele Menschen das nutzen, steigt dann auch die Anzahl von Suchtkranken. Das ist so. Wir haben das Problem aber immer schon gehabt mit anderen Phänomenen. Also gerade im Medienbereich gibt es das halt zu einem bestimmten Prozentsatz. Die Debatte darüber noch mehr. Also gerade bei Romanen gab es die Debatte, aber es gab auch Romansüchtige. Also ich kann
ausführliche
Ihnen da,
Debatten darüber, ausführlichste ja, Seite, klar. Also Bücher vor.
Ja, auch im Netz ist so, dass die Angst davor größer ist als der tatsächliche Befund. Also das sind jetzt keine Massen, aber die gibt's, klar. Ja, was heißt nicht schlimmer als früher? Also das ist.
Naja, ich glaube, die Statistik hat sich anders entwickelt, oder? Also ich meine, wir wissen nicht, wie der Prozentsatz, sagen wir mal, bei Madame Bovary, wenn Sie das mal als Phänomen nehmen, Romansucht, ja. Da gibt es, glaube ich, keine statistischen Erhebungen, die wir heute vielleicht haben. Ich glaube, deswegen kann man das nicht so genau vergleichen, weil unsere Zugriffsmöglichkeiten, also unsere
sind anders. Ich habe da auch keine Zahlen, aber ich meine, es ist die Tatsache, dass wir mehr Dinge, Medien, andere Formen von ereignishaften Geräten, weiß der Henker, was zur Verfügung haben, die Suchtpotenzial in sich tragen, macht die Vermutung, dass es auch mehr Suchtkranke gibt, sehr stark. Das liegt aber dann nicht daran, dass das Medium an sich ein höheres Potenzial hatte, sondern nur, dass es einfach mehr Angebot gibt. Das könnte, aber ich kann das nicht weder belegen noch bezweifeln mit Zahlen.
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die anregenden Diskussionsbeiträge. Ich hoffe, Sie haben es genossen. Ich hoffe, dass Sie, wenn Sie eine Sucht pflegen, auch den Romanen treu bleiben. Es ist viel über Romane gesagt worden und wir sind ja hier nur in einer Bücherei. Und ich hoffe auch, dass Sie wie ich weiterhin die Face-to-Face-Kommunikation bevorzugen werden, trotz der großen neuen Kommunikationsgemeinschaft, die sich im Internet eröffnen, und die können Sie hier vorne gleich fortsetzen, die Face-to-Face-Kommunikation. Wir sind noch ein bisschen da. Vielen Dank.
Danke.